Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Sie hören Reflexe auf DRS 2. Am Mikrofon ist Bielascha. Heute und kommende Woche gelangen zwei neue Dokumentarfilme aus der Schweiz ins Kino, die beide aus dem 20. Jahrhundert unseres Landes berichten. O mein Papa, so der eine Titel, umkreist die Figur des Komponisten Paul Burkhardt. Dutti der Riese rollt die Lebensgeschichte des Migros-Gründers Gottlieb Duttweiler auf. Auskunft geben die beiden Filmautoren Martin Witz und Felice Zenoni. Es war ein Welthit und bis heute ist es ein Urwurm von außerordentlicher, leimiger Dauerhaftigkeit geblieben. Hat Felice Zenoni nach jahrelanger Arbeit mit den Kompositionen von Paul Burkhardt die aufsässige Melodie von »O mein Papa« je wieder aus seinem inneren Ohr verweisen können?
Ich glaube, ich bin ihn schon wieder weg. Also diese Gefahr besteht, glaube ich, nicht. Vor allem auch, weil ja Paul Burkhardt noch so viele schöne andere Sachen gemacht hat, die man eben nicht so kennt. Und ich fand das ja eigentlich auch das Spannende an diesem Film, dass man eigentlich von einem, man muss sagen, Volkslied ausgehen kann und dann auf eine Entdeckungsreise gehen kann. Das fand ich das Spannende auch daran.
Was hat sich denn über O mein Papa gelegt in der Zwischenzeit?
Ja, vieles andere natürlich. Die Anfänge zum Beispiel von Paul Burkhardt aus Hopsa. Ich finde, da hat es ganz tolle Sachen dabei. Im Film ist ja das zum Beispiel das Schreilied mit dabei. Dann natürlich auch seine letzte Phase, wo dann mehr halt so die religiösen Sachen kamen. Finde ich schon auch eine spannende Phase im Leben dieses Künstlers. Im Film haben wir zum Beispiel auch diese byzantinischen Gesänge, einen Ausschnitt davon. Da bin ich auch ein bisschen stolz, dass wir das geschafft haben, einen Chor zu finden, der überhaupt fähig war, das aufzunehmen. Das hat der Romanus-Chor aus Basel gemacht. Die Mannen, die mussten also schon auch lange üben, es ist anscheinend recht schwierig auch zum Singen, weil es auf der einen Seite traditionell ist, wie es klingt und alles, aber geschrieben ist es eigentlich wahnsinnig modern anscheinend. Ich verstehe zu wenig von Musik, aber ich habe mir das erklären lassen vom Dirigenten des Romanus-Chor. Es war eigentlich schon ziemlich schwierig.
O mein Papa ist mehr als ein Dokumentarfilm, der landläufig mit den Melodien von Paul Burkhardt operiert. Er reanimiert die Kompositionen sozusagen, und zwar tut er es mit einem recht großzügigen Aufwand.
Als der Produzent des Films Bert Hirt mit der Idee kam, es war seine Idee, diesen Film zu machen, habe ich eigentlich ziemlich schnell mir überlegt, ja, ich möchte nicht einfach nur so eine Nostalgiesoße machen, das ist, kann auch hübsch sein und würde sicher auch sein Publikum finden. Wenn wir es machen, möchte ich eigentlich diese Lieder, wie Sie gesagt haben, ein bisschen reanimieren. Und deswegen haben wir auch heutige Künstler gefragt, eingeladen, mitzumachen. Da waren wir zuerst auch ein bisschen unsicher, wie reagieren die auf so eine Idee. Das hat aber toll funktioniert. Und für mich waren es einfach, wie soll ich das sagen, wie schlafende Lieder. Sie müssen sich vorstellen, ich habe mit der Recherche begonnen, dort oben im Haus, in Zell, und da lag einfach Material massenweise herum. Ich habe das mal durchgeschaut und gesagt, ja, da ist wirklich viel, viel Material da, und das einmal auch ein bisschen durchzusehen, auszuscheiden, was kommt in Frage, was nützt, was ist nützlich für den Film. Das war eigentlich dann auch die Hauptarbeit am Ganzen.
Das Frühjahr kommt, wach auf, du Christ. Der Schnee schmilzt weg, die guten Ruhe. Und was noch nicht gestorben ist, das macht sich auf die Socken nur.
Ist Felice Zenoni über der gewaltigen Arbeit, die er sich mit dem ehrgeizigen Projekt O mein Papa aufgebürdet hatte, nicht auch einmal schier verzweifelt?
Es gab schon Momente, also vielleicht noch mehr der Tonmeister während den Aufnahmen, die ja alle im Haus von Paul Burkhardt entstanden sind. Das wussten wir wirklich nicht. Also, und ich habe ihn nach den Aufnahmen, die wir im Paul Burkhardt-Haus eben in Zell gemacht haben, in seinem Musikzimmer, habe ich ihn mal gefragt, du warst du eigentlich sicher, dass das überhaupt funktioniert? Und er hat dann wirklich auch im Nachhinein gesagt, ganz sicher war ich auch nicht. Aber ich glaube, wir haben aus dieser Situation wirklich das Optimum herausgeholt. Und es war eine Situation, die auch weder die Musiker, die Sänger, eben die Tontechniker, niemand konnte sich an irgendwas orientieren. Das war von dem her ein kleines Abenteuer auch.
Oh mein Papa reproduziert also eine umfangreiche Auswahl von Nummern, Songs und Kompositionen aus dem Werk von Paul Burkhardt. Nach was für Kriterien wurde die neu aufzuführende Musik ausgewählt?
Es waren verschiedene Kriterien. Einmal einfach mal hingehört. Also ich hatte eine gute Mitarbeiterin, Franziska Dahinten. Die hat uns einfach mal die Partituren durchgespielt, hat zum Teil auch Demo-Tapes aufgenommen für uns. Und das war auch eine Riesenarbeit. Also wir waren monatelang auch oben, haben immer wieder die Originalpartituren hervorgeholt, uns Dinge angehört. Sie hat mir Sachen vorgespielt. Das war mal eine erste Auswahl. Und andere Sachen waren dann auch eher Entdeckungen, eben auch so Einzelchansons. Hat zum Beispiel ein Chanson, das im Film leider dann auch keinen Platz gefunden hat, das Vera K. singt. April, April, finde ich, also es ist eine entzückende, verblüffende, wunderbare Nummer geworden.
Als überzählig ausgefallen.
Oder? Ja, also wir haben insgesamt 22 Lieder im Haus von Paul Burkhardt aufgenommen, plus dann noch die Choraufnahmen mit dem Romanuschor. Im Film sind jetzt 16 und insgesamt sind es 22, also auf der CD findet man da noch einige mehr, ein paar Zückerchen noch.
Der eine Kontrast, der das Werk von Paul Burkhardt kennzeichnet, ist zweifellos dieser. Er hat versucht, das Populäre, den Schlager, mit dem Anspruchsvollen, mit ausgewachsenen Kompositionen für Chor und Orchester gleichsam auf eine Linie zu bringen. Ließen sich die beiden auseinanderstrebenden Richtungen überhaupt zusammenführen?
Ich glaube schon, er hat sich am Populären, eben fast an etwas Volkstümlichen orientiert. Das hat er auch einmal ja im Tagebuch notiert. Ich muss zu einem Stil kommen, der Volkstümlichkeit mit großer Kunstarbeit vereint. Und ich glaube, das ist etwas Zentrales bei ihm, zumindest eben bei den ganz populären Sachen. Dann ebenso die Gesänge und so, dass es richtet sich auch an ein bisschen anderes Publikum. Dort ist es dann wieder ein bisschen anders, aber die Dinge, die für die Masse geschrieben waren, da ist es, glaube ich, schon das Zentrale. Also es gibt eine andere Aussage, die hatte leider auch keinen Platz im Film, von Irenaeus Totzke, diesem Musikwissenschaftler, der gut befreundet war mit Paul Burkhardt. Und er interpretiert Burkhardt eigentlich so, dass er den Erfolg oft gesucht hat über das Volkstümliche. Und das finde ich auch keine schlechte Charakterisierung von seinem Stil eigentlich.
Wie gelangte nun aber dieser Kontrast in den Werken von Paul Burkhardt konkret zum Ausdruck?
Ich nehme an, Musiker oder Leute, die noch mehr von Musik verstehen als ich jetzt, also ich bin wirklich ein Laie, was Musik betrifft, die sehen das wahrscheinlich schon, wenn die das analysieren, also wie die Dinge gebaut sind. Das hat auch unser musikalischer Leiter immer wieder gesagt. Es tönt alles so einfach, es ist aber nicht ganz leicht zu spielen und zu interpretieren. Also ich glaube, da ist schon seine Kunst kommt eigentlich auch daher. Es tönt zwar einfach leicht, ist aber vom Handwerklichen her schon auf einem sehr hohen Niveau angesiedelt.
Wie hat Paul Burkhardt die tiefen Gegensätze in seinem weitläufigen Werk verkraften können?
Wahrscheinlich war das auch ein bisschen sein Dilemma. Man konnte ihn ja nicht so genau zuordnen. Wo gehört er jetzt eigentlich hin? Dann kam noch dazu, als Operettenschreiber hat er begonnen und das war ja ein Auslaufmodell nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn er in Amerika geboren wäre, dass er so etwas wie Cole Porter oder so geworden wäre, also ziemlich sicher sogar.
Kurt Weill, wieso hat das nicht funktioniert?
Ich denke, es hat mit seiner Herkunft auch zu tun. Er war dann schlussendlich, glaube ich, doch auch ein bisschen zu bodenständig. Man kann auch sagen, ein bisschen provinziell. Also seine Musik hat dann auch eben vielleicht wieder das Volkstümliche, jedoch auch was Provinzielles auch, die Themen auch, die er gemacht hat, das Kleinbürgertum, Schwarze Hecht, Niederdorfoper. Ich meine, solche Dinge kann man eigentlich nicht auf die Weltbühne übertragen, denke ich mal. Er hat schon auch aus seiner Umgebung geschöpft und Oma und Papa, das war eigentlich ein Betriebsunfall. Also das kam ja auch viel später, wurde das per Zufall dann ein Hit.
No one could be so gentle and so lovable. Oh, my Papa,
Der Welthit, der aus der Enge der Schweiz kam, in welchem Maß war dieses Lied symptomatisch für die Lage der damaligen Schweiz in der Welt?
Ich glaube schon auch. Also er hat es ja probiert, in Amerika dort Fuß zu fassen, und er hat auch mal in seinem Tagebuch notiert, ich bin zu allem bereit, was Amerika betrifft. Und hat dann aber ziemlich schnell, glaube ich, gespürt, als er 54 mit diesem großen Hit um mein Papa rüberging, ich glaube, das ist nicht meine Welt. Das ist mir irgendwie zu oberflächlich wahrscheinlich auch. Er hat das, glaube ich, dann ziemlich schnell eingesehen, dass er dort nicht glücklich werden würde. Glaube ich, ziemlich schnell wieder auch aufgegeben. Dieser Traum natürlich auch, jetzt werde ich ein Weltstar. Also, den hat er schon auch. Ja. Auch der Rückzug, er hat sich ja aus der Stadt, der Zürcher, Stadt Zürcher, hat immer sehr gerne in der Stadt gewohnt. Auch dieser Rückzug dann war, glaube ich, schon auch ein bisschen so ein Vorbote auch von der Musik, die noch kommen sollte. Das war dann schon mehr, glaube ich, so auch eine verinnerlichte Musik. Also dieser Rückzug aufs Lande ist, glaube ich, schon ein bisschen symptomatisch, was da noch kam.
Mit einer gewissen Nonchalance streift der Film »Oh, mein Papa« anhand einer eher nebensächlichen Episode aus dem späteren, eher zurückgezogenen Leben Paul Burkhardts die Tatsache, dass er homosexuell war. Genaueres dazu bleibt allerdings ungesagt. Warum?
Ich glaube, wir haben das schon auch gemacht oder zumindest versucht. Vielleicht ist das nicht so ganz rübergekommen. Aber ich denke, es war auch nicht das Entscheidende am Stil, an der Musik. Und man muss auch sagen, obwohl ja das diesbezüglich eine verklemmte Zeit war, Nierentischromantik, 50er Jahre und so, ich glaube, das ist mir einfach auch aufgefallen. Also ich habe auch gedacht, mein Gott, der muss wahnsinnig gelitten haben darunter unter jener Zeit. Aber er hat eigentlich auch von seinen Eltern, also von seiner Mutter, ich habe viele Zeitzeugen befragt, wie war das eigentlich? Und die haben gesagt, die hatten absolut kein Problem damit. Paul Burkhardt war homosexuell, aber das wussten eigentlich alle. Daraus hat man gar keine große Geschichte gemacht. Interessant finde ich ja eher auch eben diese ganz spezielle Beziehung zwischen Paul und seiner Schwester. Also das fand ich eigentlich schon das Speziellste an dieser Konstellation, dass die ein Leben lang zusammenblieben, zusammen gelebt haben, immer unter einem Dach. Also das fand ich eigentlich viel spezieller als alles andere noch.
Oh, mein Papa von Felice Zenoni ist im vollen Sinn des Wortes ein Dokumentarfilm von heute, nämlich einer, der mit so reichem Archivmaterial operiert, dass sich ohne weiteres von ihm sagen lässt, erst dank der hochentwickelten Methoden der Archivierung und des Kopierens werden Arbeiten von solcher Vielfalt überhaupt möglich.
Ich komme auch vom Radio her. Und für mich ist einfach, Recherche steht einfach immer am Anfang. Und ich bin vielleicht ein fast exzessiver Rechercheur. Und also bevor ich nicht wirklich fast weiß, ich habe alles probiert und auch diese Möglichkeit noch und auch dieses Archiv noch. Ich bin, glaube ich, auch aufsässig. Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Formation, mit der Herkunft zusammen. Ich klappere wirklich alle möglichen Stellen ab. Also ein Beispiel ist zum Beispiel dieser Ausschnitt »Oh, mein Papa« aus dem amerikanischen Fernsehen. Man wusste eben, 1954 war Paul Burkhardt drüben in der Coca-Cola-Show. Und ich dachte mir, ja, also Amerika, die waren fortschrittlich, da gibt's bestimmt Aufzeichnungen davon. Ich habe wirklich alles probiert, Coca-Cola selbst, dann bei Sender in NBC. Ein paar Fotos haben wir gefunden, so im Studio mit Paul Burkhardt. Aber den eigentlichen Auftritt von Eddie Fisher und anscheinend auch sogar von Paul Burkhardt in der Sendung haben wir nicht gefunden. Und dann irgendwie über 7 Umwege, nationale Archive in Washington und weiß Gott wo, habe ich dann irgendwann einen Tipp gekriegt. Anscheinend ist er kurz zuvor auch schon mal Eddie Fisher aufgetreten in der Colgate Show. Und das war dann wirklich der allererste Auftritt, und der wurde glücklicherweise, war da irgendwo noch ein kleiner Ausschnitt davon vorhanden in einem Museum oder wo. Den haben wir dann schlussendlich aufgetrieben. Aber war auch eine monatelange Suche.
Wusste die Welt noch, ob Eddie Fisher, dessen Version von »Oh, mein Papa« damals um die Welt ging, noch unter den Lebenden weilt?
Das war der zweite Ehemann von Liz Taylor.
Wusste ich nicht, dass der noch lebt.
Wir haben dann auch mal, als wir den Ausschnitt gefunden haben, haben wir eigentlich gedacht, ja, es wäre schön, ihn auch irgendwie mit einer Aussage noch drin zu haben, haben es dann probiert. Aber was wir dann erfahren haben, auch mit der Korrespondentin vom Schweizer Fernsehen drüben und so, ich glaube, es geht ihm nicht mehr so gut. Also es wäre wahrscheinlich eine Zumutung gewesen, ihn dann noch vor die Kamera zu zerren.
Der Mensch und nicht der Franken gehört in den Mittelpunkt der Wirtschaft. Nur eine Umstellung im Denken der Privatwirtschaft, nur der bewusste Wille, das private Gewinnstreben so zu lenken, dass es gleichzeitig dem Gemeinwohl dient, kann eine Lösung in der neuen Richtung möglich machen.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die seelische Landschaft der Hausfrau vom Portemonnaie aus gesehen überall die gleiche ist. Und dieselben Argumente haben eingeschlagen im Kanton Uri, im Kanton Tessin oder in Genf oder in Zürich. Also wenn man einen treuen Dienst leistet und konsequent bleibt in der Qualität und in der Preispolitik und so, ist es leicht, die Frau zu überzeugen durch Argumente. Und dann nachher kommt noch dazu, dass sie Sympathien gewinnt für die Anstrengungen, die man für sie unternimmt.
Dutti der Riese, der Dokumentarfilm von Martin Witz, führt auf eine durchaus vergleichbare Weise, ähnlich wie Oh mein Papa, zurück in die Schweiz des 20. Jahrhunderts. Umkreist wird die Figur des sagenhaften Mikrogründers Gottlieb Duttweiler, noch heute genannt Dutti. Der tatkräftige Unternehmer war unter anderem auch Zeitungsverleger. Hat Martin Witz damals die Tat, wie sich das Blatt unmissverständlich nannte, gelesen?
Ja, ich habe die Tat als Mittelschüler gelesen, aber kaum war das von mir entdeckt, als Blatt ist verschwunden. Es gab dann noch die zweite Phase der Tat, als sie als Boulevardformat neu gestartet wurde unter Roger Schawinski, aber auch nicht sehr lange existiert hat und ich habe sie dann halt vergessen auch.
Der Film lässt die gesamte Schweiz jener Jahre wieder aufleben und damit mindestens einen guten Teil der Schweiz des 20. Jahrhunderts. Wie erinnert sich Martin Witz persönlich an jene Epoche?
Also ein Teil des Vergnügens, das wir am Schneidetisch hatten, war eigentlich dieses Wiederantreffen dieser alten Schweiz. Die Läden, die Einkaufskörbe, aber auch die Straßen, Züge, die Kleider, die 50er Jahre, jetzt in meinem Fall die 60er Jahre noch mehr, weil ich bin Jahrgang 56 und habe erst in den 60er Jahren dann so richtig zu erinnern begonnen. Aber das war am Schneidetisch ein richtiges Vergnügen, diese alte Schweiz vorbeiziehen zu sehen, zunehmend. Ich glaube, das ist eine Qualität, die der Film hat, meiner Meinung nach, dass hinter dieser Figur Duttweiler entfaltet sich die Schweiz aus diesen 20er Jahren heraus über den Krieg, über die 50er Jahre bis in diese Konsumwelt der 60er und 70er Jahre hinein und das in dieser ruhigen Entwicklung, die im Hintergrund des Films zu sehen ist, zu beobachten, das ist vergnüglich und ich finde auch interessant, weil man das in dieser Art mit diesen Bildern, glaube ich, noch gar nie gesehen hat.
Drehpunkt der Entwicklung, die der Film nachzeichnet, ist der Übergang von der Schweiz der Zwischenkriegszeit zu der des Nachkriegs und der sogenannten Hochkonjunktur. Martin Witz wurde bereits in die Epoche des zunehmenden Wohlstands hineingeboren.
Also ich habe in meinem Leben diese Verwandlung der Schweiz von der alten bäuerischen Schweiz hinein in diese Konsumgesellschaft bewusst nicht erlebt. Also weder habe ich die alte Schweiz gesehen, noch gab es diesen Bruch so auffällig, dass man das hätte in meiner Zeit erleben können. Das war ja schleichend, langsame Verschiebung. Und ich, der ich in den 60er Jahren die Augen geöffnet habe, habe das einfach normal gefunden, dass der Vater immer ein bisschen mehr Lohn hat und dass das Auto jetzt plötzlich ein Ford ist und so weiter. Das war ja alles super und schön, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte damals schon gesehen, dass sich das irgendwie in eine konsumistische Richtung entwickelt. Das sieht man jetzt mit diesen Erfahrungen, die wir haben im neuen Jahrtausend.
War damals für eine Familie wie die, in der jemand wie Martin Witz aufwuchs, die Migros, die Gründung Gottlieb Duttweilers, schon selbstverständlich präsent?
Ja, also die Migros, die war ein normales Einzugsgebiet unserer Familie. Es war logisch, dass man da ging, aber sie hat und Duttweiler hat unsere Familie ein Stück weit gespalten, wie viele Familien. Da gab es den Onkel Max, der war Tramchauffeur, Gewerkschafter, ein fulminanter Migros-Gegner Und es gab meinen Großvater. Er war Kondukteur bei der Dolderbahn in Zürich und ein glühender Anhänger Duttweilers. Und die zwei am Sonntagnachmittag haben sich jeweils am Schopf gepackt, wie sagt man dem, an der Gurgel genommen über diesen Duttweiler, weil für den einen, für den Gewerkschafter, war das einfach unmöglich, dass der sich so aufführt, wie er sich aufführt. Und für meinen Großvater eine Hoffnung. Duttweiler hat sich wahnsinnig für Film interessiert. Es ist unglaublich, was er alles hat filmen lassen. Er hat die ersten Mikrowägelchen, die losrollen, gefilmt. Er hat seine Produktion laufend gefilmt. Als Unternehmer das zu dokumentieren versucht, glaube ich. Aber zunehmend wird das zu einem richtigen Kampfinstrument. Einerseits Imagefilme für seine Migros. Man muss sich immer erinnern, die war gesellschaftlich wahnsinnig umstritten. Man war entweder gegen oder für diesen Duttweiler. Und in dieses Kampfgebiet hat er eingegriffen mit Spielfilmen, Propagandafilmen. Familie M hieß der eine, 1948. Familie M Junior, ein paar Jahre später. Wo es im Prinzip darum geht, mit einem Schwank zu zeigen, wie doof die Mikrogegner sind und wie grandios das Mikrokonzept. Ja. Er hat aber auch Filme gemacht für Abstimmungen, später als Politiker, hat direkt eingegriffen, hat für Gewerbefreiheit Propagandafilme gemacht, die sind aus heutiger Sicht lustig und auch pathetisch zum Teil. Er hat selbstverständlich mit der Zeit immer mehr Werbefilme machen lassen. Er hat aber auch Spielfilme produziert. Er hat 1938 den berühmten Füsilier Wipf aus seiner privaten Kasse gesponsert, ich weiß nicht mehr mit wie viel, 10.000 Franken, mit einem damals großen Betrag, und hat dann zunehmend mehr sich engagiert in der Filmproduktion, also namentlich in der Präsenzfilm in Zürich. Hat er in der frühen Phase des Krieges die sogenannte geistige Landesverteidigung filmisch zu stützen versucht, mit diesem berühmten Landemann Stauffacher, der auch im Film zitiert wird, und hat dann im späteren Kriegsverlauf hat er mit dem Film Marie-Louise, der dann sehr erfolgreich wurde, hat er diesen sogenannten, die Filmhistoriker sagen, den Präsenzhumanismus eigentlich mit eingeleitet, wo es dann darum ging, die Schweiz nicht mehr a priori verteidigen zu müssen gegen dieses düstere Nazi-Deutschland, sondern es ging darum, die Schweiz als unversehrtes Land, wo es ein bisschen Geld gibt, wo es eine humanitäre Tradition gibt, zu feiern und zu zeigen als Ort des humanitären Gedankens und des Schutzes. Ja.
Kaufmann, Zeitungsverleger, Filmproduzent, anderes mehr. Gottlieb Duttweiler wollte sich dann auch noch in die Politik stürzen, eine eigene Partei gründen, sich ins Parlament wählen lassen. Warum ist er als Politiker letztlich gescheitert, wo er doch in praktisch allen anderen Bereichen reüssierte?
Ich weiß das nicht. Ich kann ein bisschen spekulieren. Ich glaube, der Hauptgrund, warum er in die Politik ging, liegt vordergründig, muss man sagen, darin, er hat seine Interessen vertreten wollen. Man hat ihm die Filialen verboten, da hat er gesagt, okay, ich muss jetzt nach Bern und muss da quasi dort, wo die Gesetze gemacht werden, schauen, damit ich nicht zu kurz komme. Das ist das eine. Aber tiefer, glaube ich, liegt dieser eigentümliche Duttweilersche Gedanke, der sagt, wer stark ist, der hilft den nicht so Starken. Das ist ein Grundsatz, der ist bei ihm selbstverständlich und sehr tief verankert. Und aus diesem, ich sage jetzt mal, Axiom heraus entwickelt er fast alles, auch die Politik. Das heißt, ich, Duttweiler, starker Unternehmer, starker Mann, muss jetzt schauen, dass in der Schweiz die Dinge politisch sich richtig entwickeln. Ich bin selbstverständlich verantwortlich für dieses Land, so wie ich verantwortlich bin für mein Unternehmen, so wie ich verantwortlich bin für meine Familie, weil ich stark bin. So. Dieses Prinzip ist wahrscheinlich heute oder mit zunehmender historischer Entwicklung nicht mehr so erfolgreich und nicht mehr so selbstverständlich. Also wenn man den Gemeinsinn als selbstverständliches Hauptziel setzt, etwas, was ich bei ihm übrigens wirklich schätze, dass man sowas tut, dass man sich auf eine normale Art verantwortlich fühlt für uns Menschen, ein bisschen pathetisch gesagt. Ich glaube, dass dieser Gedanke in den letzten, ich sage jetzt mal, 20 Jahren relativ stark unter Beschuss ist. Ja.
Dotti der Riese, der Dokumentarfilm von Martin Witz, lässt sich auf keinerlei Diskussion über die Mikro von heute ein. Noch geht er der gern und oft gestellten Frage nach, in welchem Maß sind die Mikromanager von heute den ursprünglichen, fortschrittlichen Ideen ihres Gründers treu geblieben?
Ich habe das getan, weil das meiner Ansicht nach ein anderer Film ist, den man auch machen könnte. Aber ich habe versucht, Duttweilers Leben und seine Person zu entfalten und zu zeigen und habe mich entschlossen, diese ganze Migros-Diskussion, die sehr wichtig ist, nicht auch noch zu führen, weil ich hatte eine Heidenmühe, dieses Leben auf 93 Minuten zusammen, also zurück zu stutzen, weil der hat dermaßen viel gemacht und ich habe dermaßen viel eh schon weglassen müssen, dass sich diese ganze Migros-Geschichte schlussendlich einfach außen vor gelassen habe. Es war so, dass beim Schneiden des Films mit diesem sehr reichen Archivmaterial, das zum Teil aus den Migros-Kellern stammt, die Migros eben trotzdem sehr stark immer wieder aufgestanden ist im Hintergrund. Und wir hatten wirklich viel Arbeit, das Material so zu montieren, dass Duttweiler als Person, als Herz in der Mitte des Films sichtbar wird und nicht ständig sein Kind, nicht ständig diese Migros wieder zu wichtig werden zu lassen, weil das war nicht das Thema.
Aber wie beurteilt Martin Witz am Mikrofon die heutige Verfassung der Migros, wenn der Punkt im Film selber schon ausgespart bleiben muss?
Was wir nicht mehr haben, wahrscheinlich heute, ist dieses heimatliche, schweizerisch-freundlich-familiäre Migros-Gefühl. Es gab auch die Gegner, selbstverständlich, und die hatten zum Teil berechtigte Positionen und die waren gefährdet in ihrer Existenz, das darf man nicht übersehen. Aber auf der Sympathisantenseite, das war eine Gemeinde, die waren quasi diese Familie M, die er beschwört, die gab's. Das war ein Stück weit ein Lebensgefühl, ebenso warm wie vage. Ja? Da hat man sich irgendwie Duttweilers Universum verbunden gefühlt und hat wahrscheinlich gedacht, der meint das ehrlich, der arbeitet für uns und der ist irgendwie einfach väterlich und nett, ja, lieb.
Reflexe berichtete heute von zwei neuen Schweizer Dokumentarfilmen. Oh mein Papa von Felice Zenoni kommt heute in die Kinos. Dotti der Riese von Martin Witz folgt am kommenden Donnerstag. Am Mikrofon war Pierre Lascher.